Deutschlandfunk Kultur heute.
Oleg Schukow gehört zu den mehr als 30% Ukrainern, die russischsprachig aufgewachsen sind. 1980 ist er in Odessa geboren. Seit 30 Jahren lebt er in Deutschland und hat hier die Theatergruppe Subotnik mitgegründet. Subotnik ist das russische Wort für im weitesten Sinne Dienst an der Gesellschaft. Heute Nachmittag konnte ich mit ihm sprechen und habe ihn gefragt, wann waren Sie zuletzt in der Ukraine und wie haben Sie das erlebt?
Ich war im August letzten Jahres in der Ukraine und ich meine, diese Situation oder dieser Konflikt mit Russland, der ist ja schon seit 2014 und das ist eigentlich, ich erlebe, dass die Stadt versucht natürlich das Alltägliche zu bewältigen und oder hat versucht nach vorne zu denken, aber trotzdem kann man nicht leugnen, dass alle finanziellen Investitionen also nicht zu Ende vollführt werden, dass Hotelanlagen am Meer als nicht fertige Ruinen seit mehreren Jahren stehen und die Leute im Sommer nehmen einfach Einzug in diese unfertige Architektur und legen da die Handtücher hin und verkaufen Eis und gehen dann baden. Aber dieser Zustand des Krieges oder der Nichtnormalität, der ist alltäglich. Und ich glaube, dass die Menschen in den letzten Jahren gelernt haben, diese Nichtnormalität als ihren Alltag zu begreifen und das in den Alltag zu integrieren. Und es gab ja natürlich auch sehr viele Menschen, die aus Donetsk und Lugansk, aus der Region meine ich, aus dem Gebiet geflohen sind und auch in Odessa Schutz gesucht haben. Und ja, natürlich ist das nicht die Stadt, die ich noch in Erinnerung habe. So. Und ich kann mir gar nicht ausmalen, was dort die nächsten Tage passiert. Ich höre das nur von den Leuten aus Kiew. Ja, und ich mag mir gar nicht ausmalen, was es heißt, wenn das in den nächsten Tagen auch auf Odessa zutrifft.
Jetzt ist Russisch Ihre Muttersprache und gleichzeitig ist Russisch die Sprache der Besatzer seit mehr als einer Woche. Und man kann natürlich auch sagen, seit 2014, als die Krim annektiert wurde. Ist das für Sie problematisch?
Also es ist sehr kompliziert, auch unsere Familiengeschichte ist kompliziert. Also ich glaube, es wird auch so viel polarisiert, dass man sagt, ja, der eine Teil der Ukraine, das ist dann mehr so russischsprachig, der andere Teil der Ukraine ist mehr so ukrainischsprachig. Also und das sind natürlich so zwei Pole, die sozusagen da auch sehr fast wie nationalistischen Gedankengut irgendwie verbreiten. Also ich mag das Bild von einer Zweisprachigkeit und natürlich irgendwie sind die Grenzen da auch fließend und es gibt sehr viele russischsprachigen Ukrainerinnen, die meisten sprechen auch ukrainisch und es gibt auch sehr viele Ukrainerinnen, die natürlich auch russisch können. Und also ich habe das Problem oder meine eigene persönliche Problematik liegt darin, dass ich eigentlich ukrainisch als Sprache gar nicht kann. Das heißt, wenn ich jetzt Nachrichten höre auf ukrainisch, fällt es mir schwer, alles zu verstehen, aber ich versuche das jetzt einfach zu lernen und ich versuche einfach so gut wie möglich das zu verstehen. Also es ist mir auch wichtig irgendwie, dass ich natürlich auch jetzt die ukrainische Sprache als eigenständige Sprache auch beherrsche, gerade in dieser Zeit. Aber trotzdem irgendwie möchte ich nicht, dass jetzt so eine antirussischsprachige Tendenz entsteht, wo ich auch schon von Leuten gehört habe, die, weil sie russisch gesprochen haben, irgendwie auf der Straße so angepöbelt worden sind. Also ich würde echt deutlich sagen, dass man sollte jetzt nicht irgendwie in diesen Sprachdifferenzen denken, sondern eigentlich von einer, hoffentlich irgendwann mal einer multikulturellen, einer multisprachlichen Ukraine, die frei von einem Putin-Terror leben kann.
Sie sind ja noch in der Sowjetunion geboren. Wie haben Sie diese Veränderungen persönlich erlebt?
Ich bin eher entsetzt darüber, wie viel sich eigentlich gerade wiederholt, ehrlich gesagt. Wenn ich überlege, so quasi so die Geschichte von meinem Onkel, der war damals in den 60er Jahren als junger Mensch, als Soldat in einer Panzereinheit, sind sie instruiert worden, die Tschechoslowakei zu befreien. Und der erzählte uns
das
Geschichten.
Das war zu Zeiten des Prager Frühlings.
Genau, das war die Zeit des Prager Frühlings und er hat erzählt, dass sie vorher in der Armee über Jahre gehört hatten, wie schrecklich es dort den Menschen geht, wie sehr sie auf die Hilfe von den sowjetischen Soldaten hoffen. Und er erzählte uns auch die Geschichten, dass als sie damals mit einem Zug in die Tschechoslowakei damals eingereist sind, dass die Sonne schien und das waren friedliche, glückliche Menschen vor Ort. Und der hat sich wahnsinnig geschämt. Der hat sich wahnsinnig geschämt für seine Uniform, der hat sich wahnsinnig verraten gefühlt. Er hat sich auch wahnsinnig geschämt, in diesem Zeltlager dort zu leben. Und es kamen Menschen und brachten Milch und Brot vorbei, die tschechoslowakische Bevölkerung, und hat den Jungs, die damals 18 waren, geholfen, überhaupt da zu sein. Und dann, als ich klein war, da gab es den Afghanistan. Und jetzt, also irgendwie, sieht man wieder Bilder und man sieht wieder einen Einmarsch in die Ukraine. Und man, also ich höre manchmal auch russische Nachrichten, um einfach zu begreifen, was wird da eigentlich im Fernsehen erzählt, welche Propaganda wird da aufgefahren. Und das ist erschreckend, wie machtvoll Putin es geschafft hat, in den letzten 30 Jahren diese, nach den Bausteinen der sowjetischen Propaganda, jetzt eine russische Propaganda fortzuführen. Und in diese ganzen Jugendveranstaltungen und diese Jugendlager und auch so dieses Männerbild und diese Jungs, die irgendwie so auch so den Patriotismus so weiterführen. Und das ist das, was wir damals als Pioniere auch gelernt haben, so, ne, dieses kollektive Wir-Gefühl, und wir müssen für das Vaterland am liebsten unser Leben dalassen. Und da dachte ich, ich wusste ja gar nicht, was das überhaupt bedeutet, Vaterland. Im Grunde leben wir wieder in der gleichen Zeit, also wo auch so ganz krasse Propagandamaschinerien von der russischen Seite natürlich gefahren wird.
Das Theaterkollektiv Subotnik, das besteht aus Ihnen, aus Cornelius Heidebrecht, der in Kasachstan geboren wurde, und Martin Klöpfer, der aus dem Ruhrgebiet kommt. Sprechen Sie konkret auch darüber, was Sie von hier aus tun können?
Es gibt ja gerade sehr, sehr viele Bewegungen, die gerade so von der deutschen Seite auch ausgehen. Und also zum Beispiel Teil meiner Verwandten, die sind seit vorgestern angekommen in Deutschland, und sie haben auch erzählt, wie viele Menschen auf dem Weg ihnen geholfen haben, wie viele Volunteers es gibt, wie viele Menschen gerade organisieren, Unterkünfte und Sachspenden und Geldspenden, die total wichtig sind. Und wir natürlich als Künstler versuchen natürlich auch alles Mögliche zu machen. Und wir sind mit anderen Theatern, in Kultureinrichtungen im Gespräch, wie können wir eigentlich dieser russischen Propagandamaschinerie eigentlich uns entgegenstellen, und wie können wir sozusagen als Kulturschaffende auch eine Eigenständigkeit der Ukraine positionieren. Und es ist, glaube ich, auch total wichtig, dass man auch als Kultureinrichtung, dass man Lesungen macht, dass man auf Schriftstellerinnen, auf Filmemacherinnen also aufmerksam macht, dass man einfach diese unglaublich reiche und starke ukrainische Kultur präsentiert und den Menschen dazu auch einen Zugang öffnet. Weil die ukrainischen Schriftstellerinnen, die haben sich auch die letzten Jahre auch intensiv auch mit diesem unerträglichen Zustand auch in ihren Büchern, in ihrem Schreiben, in ihren Gedichten auseinandergesetzt. Und ich kann auch einfach nur einladen, sich damit zu beschäftigen und das zu lesen, dann darüber zu sprechen, ins Theater zu gehen und Theater auch als ein Forum zu nehmen der Zusammenkunft, also als ein Ort, wo man auch über die Dinge reden kann, wo auch Informationen ausgetauscht werden, wo man sich vielleicht auch so zu Gruppen, zu Kollektiven bilden kann, wo man sagt, ja, was können wir denn jetzt machen? Und ich glaube, dass das Theater und alle anderen Kultureinrichtungen absolut die richtigen Orte dafür sind.
Reden Sie denn auch darüber, ich vermute, Sie sehen das ähnlich, dass in Deutschland gar nicht so viele Leute überzeugt werden müssen davon, dass es diese russische Propaganda gibt, und die Solidaritätsbekundungen mit der Ukraine sind ja wirklich sehr groß. Reden Sie auch darüber, was man tun könnte, um sozusagen die Propaganda innerhalb Russlands oder in der russischsprachigen Bevölkerung ganz allgemein auch außerhalb Russlands zu...
Ja, ich verstehe, was Sie meinen. Also es gibt ja total viele Versuche, auch so mediale Versuche, wie kann man jetzt die russische Bevölkerung erreichen und wie kann man die Leute auch ermutigen. Ich meine, ich habe wahnsinnigen Respekt, also auch vor diesen Menschen, die jetzt in Russland auf die Straße gehen und demonstrieren, weil alle russischsprachige Menschen oder auch Russinnen, mit denen ich gerade in Deutschland auch Kontakt habe, die sind genauso entsetzt und bestürzt darüber, was in der Ukraine passiert. Also ich habe noch niemanden gehört, der sagt, na ja, aber es gibt da ja auch irgendwie die andere Seite. Es gibt aber auch natürlich von Seiten der russischen Wissenschaftlerinnen und Künstlerinnen auch irgendwie Briefe und Veröffentlichungen auch innerhalb Russlands, die sich ganz klar gegen diesen Krieg bekennen und die ganz klar sich gegen diese Diktatur bekennen und die ganz klar auch sich positionieren und sagen, das sind nicht wir, die das gerade tun. Also es gibt auch ein ganz großes Bedürfnis zu sagen, nein, wir haben ein anderes Bild von dem, was wir sein wollen, aber die natürlich innerhalb von diesem Regime einfach die letzten Jahre so viel Unterdrückung und mit so viel Angst konfrontiert worden sind, dass dieser Umsturz notwendig ist, aber auch natürlich sehr, sehr schwer. Also ich glaube, der Frieden ist ohne einen Umsturz von so einer Regierung wie gerade ist einfach nicht denkbar.
Oleg Schukow vom Theaterkollektiv Subotnik über den Krieg in der Ukraine und was von hier aus getan werden kann.